Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Danke nochmal ans Musikteam. Ganz, ganz starke Lieder heute Morgen. Und ich habe mich gerade gefragt, eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen, denn ihr habt schon so viel gepredigt in euren Liedern und auch viel Wahres und Gutes gesungen und gesagt. Das war nicht nur ein musikalischer Hörgenuss, sondern es war auch wirklich schon was, wo man inhaltlich viele Impulse mitnehmen konnte. Hab Dank dafür, tolle Liedauswahl. Ich glaube auch viele neue Lieder. Ich kannte die nämlich noch gar nicht. Teilweise uralt, habe ich gerade gelernt. Gut, dann habe ich nicht gut aufgepasst. Ihr Lieben, bevor ich mit der Predigt beginne, will ich noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir hier in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auch Präsenzgottesdienst zu haben und uns sehen dürfen und uns begegnen dürfen. Das ist toll. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jetzt auch hier bist, uns begegnest und jetzt auch in deinem Wort. Lass es Eingang finden in unsere Ohren und unsere Köpfe, aber lass es durchrutschen in unsere Herzen, dass es uns verändert. Amen. Christen sind ihrer Zeit stets ein bisschen voraus. Das wird uns wundern, weil Christen ja oft so als die rückständigen Menschen im Lande betrachtet werden. Aber nein, das stimmt gar nicht so. Und Alex hat schon darauf hingewiesen, das neue Kirchenjahr läuft ja schon längst. Und zwar schon mit der Adventszeit. Und das ist schon Anfang Dezember gewesen. Trotzdem möchte ich euch natürlich auch jetzt im weltlichen Sinne ein frohes neues Jahr wünschen. Und wie es auch schon gesagt worden ist, wir haben die gute Tradition, dass die erste Predigt im neuen Jahr immer der Jahreslosung gilt. Das ist sozusagen der Bibelvers, der uns durch dieses Jahr begleiten wird. Und dieser Bibelvers, der uns durch dieses Jahr begleiten wird, den betrachten wir vielleicht mit ganz besonderen Augen, weil dieses Jahr ja ein besonderes Jahr ist, was vor uns liegt. An diesem Jahr sind extrem viele Erwartungen geknüpft, viel Hoffnung geknüpft, weil das zurückliegende Jahr uns auch sehr durcheinandergewirbelt hat mit vor allen Dingen Corona, dieser Corona-Pandemie, die uns ja mit Problemen und einer Wirklichkeit konfrontiert hat, die für uns neu war, die wir so nicht erwarten konnten und deren Auswirkungen bis jetzt, wir sehen das, wir sitzen ja alle mit Masken zusammen, schön auf Abstand, deren Auswirkungen uns ganz massiv betreffen. Und natürlich hoffen wir alle, dass dieses Jahr eine Änderung bringt. Und für dieses Jahr gibt es nun einen Vers, den wir auch schon gehört haben. Ich lese ihn trotzdem, den wir im Lukas-Evangelium finden. Und da steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein Vers, den ich zumindest so im ersten Blick gar nicht so mit den Erwartungshaltungen zusammenbekommen habe, die uns so unter den Nägeln brennen. Aber vielleicht entwickelt sich da noch was in den weiteren Gedanken. Wenn wir uns solche Texte anschauen, ist es, glaube ich, immer gut zu gucken, was betrachten wir denn da, welchen Text? Und das Lukas-Evangelium ist ja eins der biblischen Bücher, die uns doch sehr, sehr geläufig sind. Und gerade in der Weihnachtszeit, und ich denke jetzt gerade auch an die Weihnachtsgeschichte, ist das Lukas-Evangelium sozusagen die Literatur, der Teil der Bibel, die so sehr, sehr intensiv gelesen werden, die Weihnachtsgeschichte, es begab sich aber zu der Zeit und lalala, das ist Lukas. Von daher begleitet uns Lukas jetzt nicht nur durch die Adventszeit, durch die Weihnachtszeit, sondern begleitet uns auch durch das kommende Jahr. Verfasst 90 nach Christus hat Lukas ein Evangelium geschrieben und Lukas ist ein Autor in der Bibel, der eigentlich zwei Bücher geschrieben hat, nämlich einmal das Lukas-Evangelium, wo er sozusagen die Geschichte Jesu erläutert und darstellt und die Apostelgeschichte. Das gehört eigentlich zusammen und das ist die Geschichte der frühen Gemeinden. Also 90 nach Christus verfasst und interessant ist, dass Lukas im Lukas-Evangelium eine Welt beschreibt oder für eine Welt schreibt, wo wir denken, naja, der schreibt über Jesus und das gehört so zusammen. Aber in diesen paar Jahren hat sich die Welt verändert zwischen Jesu Wirken und Auftreten und Handeln und dem Lukas-Evangelium liegen ein paar Jahre dazwischen und die Welt hat sich verändert. Und es gibt eine ganz, ganz wesentliche Zäsur für die Menschen in Israel, nämlich ein Datum, was bis heute in die israelische Geschichte eingebrannt ist, ist das Datum 70 nach Christus. Sagt uns erstmal gar nichts, aber es ist das Jahr, wo die römische Armee den Tempel zerstört hat und damit das Haus Gottes zerstört hat und damit den Ort zerstört hat, an dem man Gott treffen kann, an dem Gott wohnt, 70 nach. Eine Zäsur, die bis heute nachhält, nachklingt und bis heute, ich war leider selber noch nicht in Jerusalem, aber die Klagemauer so als letztes Relikt dieses Tempels, die ein ganz heiliger Ort ist, die erinnert noch daran. Die Römer haben das Sagen, das war schon zur Zeit Jesu so, aber diese römische Kultur durchdringt die ganze Welt, die ganze Alltagsgeschichte, Religiosität bis hin zu auch Veränderung der ganzen Infrastruktur in Israel. Zur Zeit Jesu noch sehr ländlich geprägt, zur Zeit Lukas schon eine Stadtkultur, kleine Städte, Handwerker, Mittelstand und so weiter. Also auch sozial haben sich Dinge verändert. Und es gibt eine neue Religion, die Christen. Die Christen gab es zur Zeit Jesu nicht, es gab nur Christus, aber die Christen haben sich etabliert neben ganz vielen anderen Religionen und stehen auch in einer Auseinandersetzung mit vielen anderen religiösen Perspektiven, Sinnschlüssen und Ideen. Lukas selber ist ein ganz interessanter Mann, und er hat ein bisschen was mit uns gemeinsam. Deswegen ist er eigentlich ein sehr, sehr moderner Autor, der uns wirklich auch was zu sagen hat. Er ist 55 nach Christus geboren, und zwar in einer größeren Stadt, wir wissen nicht genau wo, in einer größeren Stadt außerhalb Palästinas. Das heißt, er ist keiner, der mit Israel per Geburt verbunden ist. Er ist ein Publizist, Historiker, Theologe und nach altkirchlicher Tradition, so heißt es auch immer, Lukas der Arzt. Er muss wohl auch irgendwie medizinkundig gewesen sein. Also ein Mann, der umfassend gebildet ist. Wir haben von so einem Mann heute im Lied schon gehört, ne? Leute, die viel studiert haben, aber vielleicht dann doch nicht so richtig die Umsetzung hinkriegen. Eine auch berechtigte Kritik. Also, er ist so jemand, der viel studiert hat, der viel weiß, ein umfassend gelehrter Mensch. Und was interessant ist, und das rückt den Lukas so mehr so auf unsere Seite, er ist Jesus nie begegnet. Er kennt Jesus gar nicht. Das Einzige, was er von Jesus weiß, ist das, was er gehört hat. Und da sitzen wir sozusagen mit Lukas in einem Boot. Also das Lukas-Evangelium, und das sagt er auch ganz offen und ehrlich, ganz am Anfang, das ist ein Buch, was im Grunde entwickelt wurde wegen Recherchen. Der Lukas weiß von Jesus, weil er Menschen kennt, die Jesus gekannt haben, und weil er die Schriften studiert hat. Also Augenzeugenberichte und die Lektüre der überlieferten Schriften, das ist die Basis seiner Geschichte von Jesus, die er im Evangelium erzählt. Und er schreibt nicht einfach so, sondern dieses Lukas-Evangelium hat auch einen Adressaten, also jemanden, für den diese Jesus-Geschichte erzählt worden ist. Und das ist der verehrte Theophilus. Und wir wissen leider überhaupt nicht, wer ist dieser verehrte Theophilus? Wo hat er gewohnt? Wie sah der aus? Alt, jung, gebildet? Interessant ist aber, dass dieser Theophilus einmal ein Name ist, aber wir wissen, in der Bibel haben Namen immer auch eine gewisse Bedeutung. Und Theophilus heißt übersetzt der Gottesfreund. Und von daher kriegen wir eine Idee, dass eventuell dieser Theophilus gar nicht eine Person ist, sondern letztlich eine Gruppe an Menschen angesprochen ist. Und zwar alle Menschen, die nach Gott fragen, die Freunde Gottes sind. Und das sind auch wir heute Morgen. Wir sind auch Theophilus, Theophile, ich bin jetzt nicht im griechischen oder lateinischen zu Hause, aber auf jeden Fall sind wir eben auch Gottesfreunde. Das heißt, im Grunde ist es ein Name, der letztlich für eine Gruppe von Menschen steht. Von daher sind wir hier ganz richtig und dürfen uns auch gerne angesprochen fühlen. Alle Menschen, die an Gott interessiert sind und Orientierung aus Gottes Wort erhoffen. Und warum hat er dieses Evangelium geschrieben? Das wäre jetzt die dritte Frage. Und das sagt er ganz eindeutig. Genau das will Lukas. Das ist sein Anliegen. Er möchte Orientierung bieten für alle Menschen, die nach Gottes Willen fragen. Und das Interessante ist, wenn wir dann das Lukas-Evangelium lesen, dann sehen wir, dass dieser Lukas kein Schwarz-Weiß-Bild jetzt liefert, indem er sagt, zack, 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 so ist das, Regeln aufstellt und so weiter, sondern er skizziert ein sehr differenziertes Bild der Wirklichkeit. Es ist nicht schwarz-weiß, sondern hat im Grunde alle Grauwertigkeiten, alle Schattierungen, die zum wirklichen Leben auch dazugehören. Und dabei sind die Hörer und Leser, nämlich auch wir, aufgefordert, uns selber auseinanderzusetzen mit den Geschichten, mit den Erzählungen, die Lukas gesammelt hat und aus den gefolgerten Schlüssen unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, um daraus unseren eigenen persönlichen, angemessenen Weg in die Nachfolge Christi zu finden. Jahreslosung 2021 ist ein Vers aus einer sehr bedeutenden Rede Jesu oder man muss schon fast sagen Workshop oder was auch immer, wenn man das übersetzen wollte. Sie entstammt nämlich der Bergpredigt und bildet dabei den Kern, den Jesus gebildet hat zu seinen Gedanken zur Feindesliebe, Freigebigkeit und Zurückhaltung im Richten. Und dabei ist die Aussage so klar und einfach, dass sie eigentlich gar keiner weiteren Auslegung bedarf. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So heißt es in meiner Züricher Bibel, eine etwas klassische Übersetzung, ältere Übersetzung. Oder aber, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist, wie es in meiner Guten Nachricht Bibel steht. Was meint Barmherzigkeit? Ich glaube, wir haben noch eine Ahnung, was das bedeutet. Trotzdem ist es immer gut zu wissen, worüber man spricht. Und als Definition könnte man sagen, Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Dabei ist Barmherzigkeit mehr als gefühltes Mitleid. Während die Gedanken zur Barmherzigkeit im Rahmen der Bergpredigt ganz ähnlich auch im Matthäusevangelium zu finden sind und von daher auch im Grunde zum synoptischen, so nennt man das, Gedankengut des Neuen Testamentes gehört, synoptisch, wenn es bei verschiedenen Evangelisten vorkommt, gibt es weitere Gedanken zum Thema Barmherzigkeit, die wir nur bei Lukas finden. Das ist ganz spannend. Das heißt, dem Lukas ist das Thema Barmherzigkeit ein besonderes Thema, was noch anderer Betrachtung verdient. Und wir kennen zwei Geschichten mindestens, wo die Barmherzigkeit eine große Rolle spielt. Und ihr habt sicherlich die erste schon alle im Kopf. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte für eine Geschichte? Der barmherzige Samariter, klar. Also es gibt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir finden die im Lukas-Evangelium, Lukas 10, Verse 30 folgende. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15, Verse 11, 32, und da ist vor allen Dingen der Vers 20 der wesentliche. Und diese beiden Geschichten, die sich ganz zentral mit der Barmherzigkeit beschäftigen, die finden wir nur bei Lukas. Und bei Lukas gibt es da eine ganz eigene Übersetzung, was er so unter Barmherzigkeit versteht. Und er hat das hier nicht definiert, wie wir das gerne haben, sondern hat das gekleidet in ein Bild, in eine Geschichte. Und das ist dieses Bild, was wir finden in der Geschichte des verlorenen Sohnes, Lukas 15. Und da lese ich den Vers 20 hier nach der Züricher Bibelübersetzung. Und er, das ist jetzt der Sohn, der, ihr kennt die Geschichte, der den Vater verlassen hat und mal richtig auf die Kacke hauen wollte und mal wissen wollte, wie sich richtiges Leben anfühlt, endet letztlich in der Gosse. Und jetzt kommt die Geschichte. Und er, der Sohn, machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und fühlte Erbarmen, lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Verlorener Sohn. Wir hatten das in der Weihnachtsandacht, war das auch als Bild sehr schön, wo wir uns über die Wege unterhalten haben. Beide Gleichnisse, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, illustrieren in starken Bildern die Forderung nach Barmherzigkeit, mit der uns Jesus in der Bergpredigt konfrontiert. Und Lukas reicht uns gerade in diesen beiden Geschichten den Schlüssel auch zum Verständnis dessen, was hier Barmherzigkeit meint. Eine der grundlegenden Eigenschaften Gottes und die Grundmaxime von Gottes Handeln ist die Barmherzigkeit. Und deswegen, das ist der Schlüssel, weil Gott mir gegenüber barmherzig ist, kann auch ich meinen Mitmenschen gegenüber barmherzig sein. Jetzt könnte man einwenden, und vielleicht habt ihr das auch ein bisschen erlebt, dass gerade so zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit, E-Mail-Verteiler oder auch Postkasten besonders gefüllt sind mit Spendenaufrufen. Wir werden gerade zur Weihnachts- und Adventszeit zugeschmissen mit Aufrufen zu spenden, zu helfen. Viele, viele Hilfsorganisationen nutzen diese Zeit, um auch letztlich für Spenden zu werben. Und das ist ja auch gut. Ganz, ganz viele Organisationen machen wichtige Arbeiten, die zu unterstützen es sich wirklich lohnt. Und genau an diesem Punkt merken wir aber auch, wie wichtig es ist, und hier bin ich wieder bei Lukas, wie wichtig es ist, eigene Antworten auf die Forderung der Barmherzigkeit zu finden. Und da der Einwand, würden wir allen etwas geben, wären wir ganz bald pleite. Auch ein Problem, mit dem sich die frühen christlichen Gemeinden auseinandersetzen mussten. Auch die wurden von ihrer Umwelt oft als Schmarotzer betrachtet. Und dieser Konflikt zieht sich sogar durchs Neue Testament Apostelgeschichte durch. Die Gemeinde in Jerusalem, die eben auch finanziell unterstützt werden musste und dann irgendwann pleite gegangen ist. Also ein großes Problem. Und diese Spannung löst Lukas auch nicht auf, sondern er sagt, das ist diese Grauwertigkeit unseres Lebens, wo wir selber auch uns überlegen müssen, in dem Beispiel Spenden, wofür gebe ich mein Geld, wo setze ich meine Prioritäten, wo nicht. Und da gibt es viele Dinge, wir sind alle gefordert, selber was zu tun, ja, aber auch zu gucken, wo wollen wir uns engagieren und wo eher nicht. Gerade am Beispiel Geld wird die Forderung nach Barmherzigkeit sehr konkret und auch sehr politisch. Lukas macht gemeinsam mit den anderen Evangelisten sehr deutlich, wie eng die Themen Geld, Gott und Gerechtigkeit zusammengehören. Wirtschaft und Religion wird bei uns sehr krass getrennt. Was haben Theologen zum Thema Wirtschaft zu sagen? Gar nichts. Aber eigentlich, von der Bibel her, sind diese Themen untrennbar miteinander verwoben. Und wir hatten das auch immer wieder im Laufe des Jahres als Thema. Ich erinnere mich gut an die Predigt von Eli, wo es auch um das Thema Menschenhandel ging. Da haben wir das sehr krass gemerkt, wie eng das verbunden ist, auch Ethik und Wirtschaft. Die Kirchen in Deutschland haben schon 1997 ein eindringliches Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland formuliert, indem sie auf die Kultur des Erbarmens, da haben wir wieder das Erbarmen, die auf Gerechtigkeit drängt, hingewiesen haben, die in der Bibel fest verankert ist. Ich komme zum Schluss. Das Lukas-Evangelium fordert uns dazu auf, unsere eigenen Antworten auf die Forderung nach Barmherzigkeit zu suchen und diese in unser alltägliches Handeln, und da erinnere ich nochmal an die tollen Liedtexte, die mich auch sehr angesprochen haben und auch hinterfragt haben natürlich, und diese in unser alltägliches Handeln sichtbar werden zu lassen. Weißt du, ich habe eine gute Freundin, die uns auch geistig immer wieder mit tollen Impulsen versorgt, und die hat uns eine Postkarte geschickt und hat auch Gedanken zum Thema Jahreslosung uns geschickt. Und die hat eine sehr schöne Definition zum Thema Barmherzigkeit uns geschickt, ein Zitat. Barmherzigkeit, so hat sie geschrieben, ist eine Motivation, die für andere das Beste will. Das finde ich sehr schön. Barmherzigkeit ist eine Motivation, die für andere das Beste will. Und das setzt die Glaubenserfahrung voraus, dass Gott, wie Jesus es in unzähligen Bildern berichtet hat, mein und dein Bestes will. Also eine Frage unseres Gottesbildes und Gottesverständnisses. Die Erfahrung dieser Liebe befähigt mich selber, barmherzig zu sein. Einfach anzufangen, es auszuprobieren, es langsam zu lernen und einzuüben, und zwar jeden Tag neu. An dieser Stelle passt die Übersetzung der Guten Nachricht Bibel sehr gut, wenn sie vom barmherzig werden spricht. Ich wünsche uns allen zu Beginn dieses neuen Jahres, an das so viele Erwartungen geknüpft sind, dass wir Gottes Barmherzigkeit in meiner und deiner Not und Unzulänglichkeit spüren und dass wir uns alle, ich und ihr, uns anderen in ihrer Not und Unzulänglichkeit barmherzig zuwenden können. Amen.